Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 55. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, kommen heute zu euch mit ganz viel Bestseller- und Blockbuster-Stuff oder Stoff. Der True Crime Podcast Zeitverbrechen ist mit 5 Millionen Streams pro Monat einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Jetzt wurden 4 Fälle zu 4 Kurzfilmen oder einer Anthology-Serie. Die ist aber ganz anders geworden, als man es erwarten könnte. Zu sehen ist das bei RTL Plus. Danach steigen wir in die Geschichte des Schakals ein, die Thriller-Serie The Day of the Jackal, die schon 3-mal in 3 Jahrzehnten verfilmt wurde und auf dem gleichnamigen Roman von Frederick Forsyth beruht. Meiner Meinung nach eine der wichtigsten Buchvorlagen der Filmgeschichte. Ich bin gespannt, wie Jan dazu steht. Danach deutsches Bestsellerwesen und deutsche Serie. Turmschatten ist Heiner Lauterbach die deutsche Seniorenversion von Quentin Tarantinos Bärenjuden aus Inglourious Basterds. Turmschatten ist die Verfilmung des politischen Thrillers von Peter Grandl, ein Buch, aus dem mittlerweile wegen des großen Erfolges und auch guter Kritiken eine Reihe entstanden ist. Turmschatten läuft bei Sky ebenso wie der Serienableger der vielleicht größten Blockbuster-Kinomarke, die es derzeit gibt. Wir reden über Dune Prophecy, das Serienprequel der Dune-Filme mit Timothée Chalamet von Denis Villeneuve. Am Ende dann noch eine kleine Serie aus der ARD-Mediathek. Es geht um eine junge Frau, die im Kampf um Frauenrechte gern ein Blockbuster auf Social Media wäre. Wir reden über die Serie Bad Influencer. Lieber Jan, du kannst dich entspannen. Ich habe heute keine anstrengende Eingangsfrage für dich. Wir haben viel vor, deswegen lass uns gleich loslegen.
Ach, guck mal, ich hatte Angst, dass du mich irgendwas Politisches fragst. Was hältst du eigentlich von den USA oder dem Bruch der Ampelkoalition oder sowas? Dann hätte ich, glaube ich, wäre ich gleich
abgeschmiert. Da wäre mir der Link zu unserem heutigen Programm doch recht schwer gefallen.
Man kann alles verlinken.
Aber es gibt einen kleinen Link. Wer uns schon länger begleitet hier im Podcast, auch einen noch, der weiß, dass wir beide keine großen True-Crime-Fans sind. Wir können ja noch mal gemeinsam überlegen, woran das liegt. Kanntest du denn den Podcast Zeitverbrechen und ja, was hast du von der Serie erwartet?
Klar, also ich kannte den natürlich allein als kulturelles Phänomen und meine Liebste hört das auch, glaube ich, relativ regelmäßig, also kennt dann auch alle, ich weiß nicht, wie viele 2000 Folgen, die es gibt. Ich habe erstmal gar nichts erwartet, als ich davon gehört habe, dass es verfilmt wurde. Dann habe ich gehört, dass es von Paramount Plus verfilmt wird und dachte, okay, das ist schon mal ein interessanter Ansatz. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass einer der Filme von Helene Hegemann stammt. Und da habe ich gemerkt, so, die haben was vor damit. Die wollen nicht einfach nur vier reale Kriminalfälle irgendwie fiktional aufarbeiten und damit in die übliche Krimischiene reindreschen, sondern die haben tatsächlich eine Idee und die haben einen Plan und die haben etwas Originelles in petto. Und das kann man so sagen, ist denen auch gelungen. Also ich kann ja mal erklären, worum es geht.
Gerne.
Es sind, wie gesagt, 4 Versionen, 4 verschiedene Regisseure oder Regisseurinnen von 4 dieser 1000 Fälle, die sie sich rausgesucht haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, nach welchen Kriterien die ausgewählt wurden. Der erste Film ist Dezember und darin beobachtet Mariko Minoguchi einen Teenager namens Tim, der von Samuel Benito gespielt wird, wird, in denen er 60 Minuten lang eigentlich nichts anderes macht, als besoffen durch die Nacht zu einer einteilnahmslosen Welt voll ignoranter Nachbarn, Cops und Rettungssanitäterinnen zu torkeln. Und wir schauen ihm dabei zu. Ich meine, der Name Zeitverbrechen deutet ja an, dass es in irgendeiner Weise wahrscheinlich schief ausgeht. Wir schauen ihm dabei zu, wie er so Richtung Abgrund schlingert. Der zweite Fall nennt sich Der Panther und darin beobachtet Jan Bonny, der wahrscheinlich der bekannteste aller Regisseure und Filmemacher hier, den gerne groß Johnny, der von niemandem besser gespielt werden könnte als von Lars Eidinger, glaube ich, dabei. Wie auch er in so einen Abgrund schlingert, allerdings einen ganz anderen und nicht ganz so besoffen, sondern eher bekokst, nämlich der Leverkusener Drogenkriminalität und Banden- und Gangkriminalität so rechts und links rheinisch.
Endlich mal Leverkusen als Schauplatz.
Genau, endlich mal Leverkusen. Spielt aber natürlich trotzdem auch ein bisschen in Köln, aber es ist tatsächlich ein ungewohnter Spielort, wie überhaupt die Spielorte hier ein bisschen abweichen vom Mainstream. Im dritten Teil Deine Brüder beobachtet die angesprochene Helene Hegemann 5 Sandkastenfreunde dabei, wie sie ihren 6. Kumpel, der auch Teil dieser kleinen Freundschaftsfamilie ist, im Grunde genommen, wenn man so will, vom Untergang bewahren, indem sie ihn umbringen. Das ist so ein bisschen die Idee hinter dieser Verfilmung. Und der letzte Fall, Love by Proxy, ich glaube, das ist zumindest die offizielle Reihenfolge, in welcher Reihenfolge man das schaut, bleibt natürlich allen selbst überlassen, beobachtet Faraz Shariat, den ich vorher schon durch Druck und zuletzt durch Schwarze Früchte kennengelernt habe, das er produziert hat.
Produzent, ja.
Einen Witwer, gespielt von Jan-Hendrik Stahlberg, wie er versucht, seiner Internetgeliebten aus der Gefangenschaft in Afrika zu verhelfen. Die soll irgendwie eine Mine geerbt haben und will dieses Erbe antreten, gerät dabei in die Machenschaften und Intrigen der so örtlicher Verbrecher, Banden und so weiter. Und wir beobachten sie dabei, wie sie halt gemeinsam, diese beiden, so remote miteinander kommunizieren, damit sie aus der Scheiße rauskommt. Und was wir ahnen, aber was nie so, also zumindest lange Zeit nicht ganz klar wird, ist die Frage, gibt es die eigentlich oder ist die womöglich ein Internet-Fake? Aber das will ich hier nicht auflösen, das ist halt genau die Geschichte, um die es geht. Und das Interessante ist, diese vier Filme sind komplett unterschiedlich gefilmt, also nichts an denen ähnelt sich in irgendeiner Weise.
So also Serie zu bezeichnen ist eigentlich ein bisschen ein Hohn, das ist eher eine Marke, die ganz unterschiedlich interpretiert wird.
Ja, klassischer Anthology-Fall würde ich sagen, ne? Also so im Dezember zum Beispiel, da wählt Mariko Minoguchi einen unglaublich originellen Twist, nämlich das Ganze quasi in einem One-Shot zu drehen. Also es ist zumindest so 40 von 50 Minuten sind ohne jeden Schnitt und die Kamera bleibt praktisch die ganze Zeit auf Samuel Benitos Tim und er verfolgt ihn dabei, wie er in den Untergang gerät. Das zweite, Panther, ist so ein bisschen wie so ein Fiebertraum inszeniert, ein bisschen konventioneller, aber innerhalb dieser Konventionalität sehr kreativ, finde ich.
Also ich sag mal, wenn man Filme von Jan Bonny kennt, Jan Bonny ist, glaube ich, der Einzige mit 45 Jahren, der so mal 10, 15 Jahre älter ist als die anderen sehr jungen Regisseure. Jan Bonny ist einfach so ein bisschen der Motherfucker des deutschen Krimi-Fernsehens. Also er hat schon etliche Tatorte und Polizeirufe gedreht, die so krass waren, dass sie wirklich die Millionenquoten runtergegangen sind, weil die Leute ausgeschaltet haben. Die haben es nicht mehr ausgehalten, diese Brutalität, diese Gewalt, dieses Fiebrige. Und also mit Lars Eidinger, der ja hier mal wieder so eine Paraderolle geschenkt bekommt, als für komplett durchgedrehter Typ, hat er ja zum Beispiel auch schon Der Tod macht Engel aus uns allen, wo er diese Transperson bei so einem Münchner Polizeiruf mit Matthias Brandt damals noch gespielt hat.
Aber nicht von Jan Bonny war das.
Der war von Jan Bonny, genauso wie so eine Geschichte, ich glaube, das war Borowski und das Fest des Nordens, wo Michel Martijevic einfach so einen Typen in Kiel spielt, der eine Person nach der anderen auf brutalste Weise totschlägt. Ja. Also es sind wirklich so für Leute, die mit Brutalität oder nihilistischer Gewalt, die damit Probleme haben im Filmformat, die schalten Jan-Bonny-Filme aus.
Wobei, so brutal ist er nicht. Das kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Er zeigt explizite Gewalt. Diese Gewalt ist auch tragendes Element der Dramaturgie. Aber es ist nicht das Wesensmerkmal dieser Geschichte. So, das geht natürlich, es verhandelt Gewalt, Kommunikation in der Bandenkriminalität. Die funktioniert selten philosophisch, sondern eher physisch. Mhm. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist es nicht das tragende Element da dran. Und das ist das Besondere, finde ich, der dritte Fall, dieses Love by Proxy, das ist tatsächlich, obwohl er mindestens zur Hälfte in Afrika spielt, der konventionellste filmische Ansatz, finde ich.
Findest du?
Finde ich, ja. Also es ist von der Filmstruktur her, von der Kameraführung und so weiter, ist es relativ gewöhnlich gemacht. Allerdings bricht es dadurch sämtliche Konventionen, die ich kenne, weil die Objekt-Subjekt-Konstellation klassischer afrikanischer Stoffe umgedreht wird. Normalerweise sind afrikanische Menschen in deutschen Produktionen immer Subjekte, weiße Objekte. Hier ist es ja umgekehrt und das ist ein extrem spannender Ansatz und weist darauf hin, dass sich diese Serie von der ersten bis zur letzten Sekunde absolut brillant finde. Es hat seine Schwächen in einigen Bereichen, einige sind besser als die anderen, aber als Quartett ist das mit das Beste, was ich, glaube ich, dieses Jahr gesehen haben werde.
Ich finde, dass wenn du schon nochmal über diesen Love by Proxy, ist interessant, den kann man sehr, sehr unterschiedlich lesen, diesen Film von Faraz Shariat. Also ein junger Filmemacher, der viel so mit queeren, feministischen, antirassistischen Sachen zu tun hat. Wie gesagt, Schwarze Früchte haben wir drüber geredet. Ich fand eigentlich, dass der teilweise so ein bisschen aussieht wie ein Studentenfilm.
Ach was, echt?
Ja, also ich fand den gar nicht so konventionell. Ich fand den teilweise ein bisschen merkwürdig, aber die Aussage oder das Irritierende an dem Film ist natürlich, das war auch in irgendeiner Kritik zu lesen, dass du hier sowohl Mitgefühl mit dem Deutschen, mit dem älteren Mann hast, als auch mit der afrikanischen Seite. Also eigentlich gibt es da ja so eine Täter-Opfer-Verteilung und hier hast du aber Mitgefühl mit beiden. Und das wurde in einer Kritik herausgestellt, dass so etwas, so was Komplexes und so was Ambivalentes in den True-Crime-Podcast-Folgen, auf denen diese ganzen Fälle beruhen, nie vorkommt. Also wir haben hier praktisch eine Serienadaption, die diese Eindeutigkeit von den Fällen, es geht ja bei True Crime immer um Eindeutigkeit, wie ist es wirklich gewesen, wer hat was gemacht, das ist eigentlich, wird hier komplett untergraben durch die Serie und deswegen unterscheidet sie sich auch so stark von dem Podcast.
Ich kenne den Podcast nicht genug, um das genau sagen zu können, aber natürlich hat er durch die visuelle Randbespielung hat er viel mehr Möglichkeiten, Empathie zu wecken oder auch Empathie zu lösen bei den Leuten. Das ist halt, das ist der Vorteil, den Film nun mal hat. So, er kann einfach mit viel mehr Sensorik arbeiten, als es ein reines Gesprächsformat hat. Deswegen kann ich den Vergleich nicht ganz anstellen. Ich habe mir jetzt auch natürlich diese vier einzelnen Stücke nicht nochmal angeguckt, das wäre einfach too much gewesen.
Ja.
Aber,
du meinst jetzt die Dokus? Es gibt nämlich zu jedem Film noch eine Doku,
wo Sabine
Rückert, die Macherin vom Zeitverbrechen-Podcast, also auch der Host ist und nochmal durch diese wahren Fälle durchführt.
Achso, nee. Ich habe diesen Vergleich zwischen Akustik und visuell habe ich jetzt gar nicht so gezogen für mich, auch nicht in der Kritik des Ganzen. Ich habe das erstmal so als Solitäre betrachtet. Was haben diese Regisseurinnen daraus gemacht? Und da fand ich einfach, die haben alle auf ihre Art sehr unterschiedliche Blickwinkel daraus gefunden. Es ist auch ein kluges Konzept, finde ich. Kennen wir ja zum Beispiel aus diesem Dreileben, was in der ARD vor mittlerweile auch schon wieder 15 Jahren gelaufen ist, wo Christoph Hochhäusler, Dominik Graf und Christian Petzold drei verschiedene Versionen eines Serienkiller-Falls beleuchtet haben.
Drei Perspektiven auf das Geschehen eigentlich.
Genau, und die waren so krass unterschiedlich und die haben so krass unterschiedliche Perspektiven eingenommen. Und das ist hier zwar jetzt nicht so, dass es exakt derselbe Fall ist, aber es ist zumindest dasselbe Format, es ist dieselbe Ebene, auf der sie sich bewegen. Und da vier so verschiedene Bild- und Tonsprachen zu finden, das ist vielleicht auch gar nicht anders zu erwarten, wenn man vier so unterschiedliche Regisseurinnen nimmt, aber mich hat es wirklich umgehauen. Also auch gerade in der Kombination hat es mich umgehauen. So, das
hast du einen Lieblingsfilm und einen, den du am wenigsten mochtest von den Vieren?
Ja, ich mochte den Panther am wenigsten am Ende.
Okay.
Weil ich einfach diese Gangkriminalität, die ist mittlerweile sehr, sehr breit auserzählt. Also da wird viel mit gearbeitet. Das hat mich von der Erzählgrundlage nicht so wahnsinnig interessiert. Ich habe als erstes Deine Brüder gesehen und das ist, also der alleine ist unbedingt grimmewürdig, dieser Film, weil er mit einem relativ amateurhaften Stab arbeitet, also das sind Leute, die alle bei Wikipedia bis auf einen noch keine Einträge haben, diese sechs, und die spielen das so aus dem Bauch raus und gleichzeitig so wenig klischeehaft. Also so, das sind auch Jungs, die machen Hardcore-Sachen und da ist viel Prügelei dabei und viel Misogynie und viel so Rumgehühner, so Teenager-Rumgehühner.
Sind so Babykriminelle, ne?
So Babykriminelle. Und keiner von diesen erfüllt irgendeine Schablone oder sowas. Und wenn es in eine Schablone passt, dann in die falsche. Und alleine wie diese sechs gespielt werden und auch von den Menschen, die um sie herum sind, gleichzeitig ist es auch noch ein Courtroom-Drama, ganz wichtig, wo dieser Fall verhandelt wird. Deswegen wissen wir auch von Anfang an, worum es dabei geht, also dass es halt fatal geendet hat. Und auch dieser Courtroom-Fall ist, wenn man das so vergleicht mit zum Beispiel so Sachen von Ferdinand von Schirach, die immer so
ist nicht so sortiert, ne, der Courtroom.
Nee, und es ist auch vor allem so, bei Schirach sitzt jeder Satz, da haspelt niemand. Alles ist immer so, als wenn die von einem Skript ablesen. Und hier sind selbst der Richter, ist halt irgendwie den Detlef Buck spielt, so interessanterweise. Selbst der ist halt ständig am Schlingern und weiß gar nicht und sucht so ein bisschen die Richtung in diesem Prozess und sowas. Da ist nichts gebügelt. Irre. Ich, absolut
ist,
irre.
Wir hatten ja Helene Hegemann, die kennt man ja, weil die mit 18 Jahren damals diesen Axolotl-Rotkill-Roman geschrieben hat, der dann so später in der Kritik war, so wegen Plagiat und was weiß ich und erst Sensation, dass man in dem Alter schon so einen Roman schreiben kann. Die hat sich mittlerweile ja zu einer ganz, ist jetzt 32, zu einer ganz interessanten Regisseurin entwickelt, die wir hier im Podcast auch schon mal hatten. Wir hatten ja eine etwas ähnliche Serie, Strafe von Ferdinand von Schirach, gibt es auch bei RTL Plus, was ja auch schon innerhalb dieser von Schirach-Verfilmungen als eines so der filmisch ambitioniertesten Werke gilt. Und da hatte sie ja diese Folge Subotnik damals gemacht, ne, wo es auch um so eine Vergewaltigung und ja, so ein Mädchen aus Rumänien oder so.
Ja, ja.
Ich hab's nicht mehr, aber das war ja auch so unglaublich quälend. Das spielt ja auch vor Gericht. Das war auch ein ganz harter Stoff, irgendwie so nach dem Motto, es ist faszinierend, aber es quält, aber man muss irgendwie dabei bleiben. Also es ist schon eine Filmemacherin, die eine sehr eigenartige und sehr eigenständige Art von krasser Intensität drüber.
Aber so hart wie Subotnik ist es nicht hier. Das hat viel mehr, es war halt sehr kammerspielartig. Du hast ja bei Subotnik hast du den Übersetzer minutenlang dabei zugehört, wie er die Aussage von dieser rumänischen Zwangsprostituierten übersetzt hat. Und zwar lückenlos und auch alle Redundanzen drin. Wirklich, ich glaube, 10 Minuten am Stück hörst du ihm zu und guckst dabei auf die Münder von beiden und so. Und das ist hier anders. Hier ist viel mehr Dramaturgie drin, also viel mehr Inszenierung auch drin.
Aber auch, es ist so ein bisschen unkonventionell geschnitten und dann gibt es auf einmal so ganz merkwürdige Sachen, dass diese Jungs-Gang dann irgendwie so anfängt, irgendwie so Beatboxing zu machen, einfach im Gerichtssaal und auf die Tische zu klopfen und so. Also es ist alles so ein bisschen larger than life teilweise und larger than life ist vielleicht der falsche Begriff, aber es ist so ein bisschen impressionistisch oder expressionistisch so. Die Hegemann hat einen merkwürdigen Stil, der ist auf jeden Fall sehr interessant.
Aber ich finde, der ist unglaublich real. Also ich glaube, sie holt ihn tatsächlich aus der Realität. Was ist denn dein Lieblings? Also weil du mich ja gefragt hast, was ist denn dein Lieblingsstück daran?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als allererstes Dezember geguckt. Mhm. Dieses
Tim?
Ja, fast ein Personenstück kann man sagen. Auch es gibt, er trifft Leute, dieser triftende Jugendliche durch die Nacht. Samuel Benito ist ja übrigens der Typ aus Almost Fly.
Diese
Hip-Hop-Serie, die uns sehr gut gefallen hat. Ich fand das irgendwie, das hat mich am meisten beeindruckt. Ich weiß auch nicht, weil diese Geschichte so krass ist und irgendwie, es gibt ja auch da eine Szene, wo der Junge dann abends dann auf der Landstraße entlangläuft und da habe ich gelesen in der Kritik, die dauert wirklich 8 Minuten, begleitet die Kamera insgesamt nur den Jungen, wie er diese dunkle, einsame Landstraße langläuft. Also insgesamt muss man halt sagen, dass diese Serie, das habe ich ja in der Anmod schon gesagt, halt ganz anders ist als ein Podcast. Und das können wir sogar sagen, auch wenn wir den Podcast nicht wirklich kennen, weil ein True Crime Podcast und meiner Meinung nach beruht darauf auch der große Erfolg dieses Formats, ist so ähnlich. Wenn man sich fragt, warum sind die Sachen so erfolgreich? Die Antwort ist die gleiche wie auf die Frage, warum ist der Tatort seit 50 oder 60 Jahren so erfolgreich? Das ist, weil er praktisch, er lässt einen kurz schaudern und in so einen Abgrund blicken und danach werden die Sachen aber sorgfältig sortiert, es wird alles aufgeklärt, die Ordnung wird wiederhergestellt. Und das ist das, was ein Podcast zum Erfolg macht. Und was die jungen, mehr oder weniger jungen RegisseurInnen hier in der Serie machen, ist halt das komplette Gegenteil. Hier wird keinerlei Ordnung hergestellt. Hier wird ganz viel irritiert in diesen Filmen.
Ja, und ich glaube auch, wenn es eine Direktive gibt, die den vier RegisseurInnen zur Hand gelegt wurden, dann war es die, dass man keinen Mord sieht. Also weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Tötungsvorgang gesehen habe. Es ist selbst bei Deine Brüder, wo es von Anfang an klar ist, dass da jemand stirbt, ist der Moment, wo wir es sehen, wird verdeckt von jemandem, der aus dem Fenster zuschaut. Und ich hoffe, das ist nicht zu viel gespoilert so. Aber man sieht tatsächlich das Kapitalverbrechen bleibt unsichtbar. Es geht um die Verhandlung des gesellschaftlichen Umgangs damit. Und das macht diese Serie, was ja auch der Tatort aber mittlerweile, oder Polizeiruf, die kümmern sich auch nicht mehr so um dieses Whodunit. Also so, es gibt eine Leiche und dann zwischendurch gibt es eine Ermittlung und am Ende gibt es einen Täter, sowas. Ne? Das ist der Täter, kommt am Ende schon immer dazu, aber sie nehmen sich mittlerweile viel mehr vor. um diesen, die Herleitung zu, auszudifferenzieren. Und das, finde ich, machen die hier, also das führen die zur Perfektion, das zu machen. Es ist wirklich, es ist für mich mit das Beste, was ich jemals gesehen habe mit kriminalistischem Hintergrund.
Also es ist, kriegt auch überall sensationelle Kritiken. Ja, es wird überall im Feuilleton extrem gelobt. Und ja, wir können das hier eigentlich nur unterstreichen.
Wir können das nur unterstreichen.
Man sollte das, wie war das? Das war eigentlich eine Paramount Plus Produktion.
Ja, genau.
Die haben sich dann aber doch entschieden, keine deutschen Serien mehr zu produzieren.
Ja.
Deswegen sind die Sachen jetzt, landen die, bei Turmschatten ist es, glaube ich, genauso, ne?
Genau, Turmschatten ist bei Sky gelandet.
Und das ist bei RTL Plus gelandet und ich habe noch versucht rauszufinden, ob das irgendwann mal linear ausgestrahlt wird.
Stimmt.
Ja, ich habe keine Antwort bekommen bis jetzt von RTL. Also haltet mal die Augen offen, ob das dann irgendwann mal im Nachtprogramm von Nitro oder sowas ausgestrahlt wird. Ein Quotenhit wird es bestimmt nicht. Dazu ist es zu ungewöhnlich.
Nee, wahrscheinlich
aber
nicht.
Aber Preise sehe ich da schon auch.
Hundertprozentig sicher. Also ich würde auch mal, man kann sich auch mal für einen Monat so einen RTL Plus Zugang buchen. Der kostet, glaube ich, 5,99 oder sowas und kann dann so jetzt in so kalten Winternächten ein bisschen was wegbingen. Das geht auch. Macht das ruhig mal.
Genau. Ja, kommen wir zu A Day of the Jackal. 10 Folgen, so ja, 50, 60 Minuten.
Und die hast du durchgeglotzt, hast du gesagt, ne?
Ja, also das ist ja so ein bisschen ein etwas ungewöhnliches Sendeformat. Und zwar am 7. November, seit 7. November stehen 5 Folgen bei Sky zur Verfügung. Also die sind mit 5 Folgen eingestiegen. Aber danach kommt immer donnerstags eine neue Folge dazu. Und ich finde, weil das halt ziemliches Binge-Material ist, Day of the Jackal, dass es schon auch irgendwie hart ist, wenn man es nicht zu Ende gucken kann. Weil ich habe es auch erst linear sozusagen, nicht linear, aber ganz normal im Sky, bei Sky gesehen. Und dann nach 5 Folgen, dann musste ich mir noch die Screener besorgen, um den Rest noch zu Ende gucken zu können. Also wer jetzt warten möchte, bis alles verfügbar ist, der muss bis zum 12.12. warten. Ja, was ist Day of the Jackal? Also erstmal habe ich gelernt, dass der Schakal auf Englisch Jackal heißt. Nicht Jekyll und Hyde, sondern einfach Jack und AL. Der Schakal ist in diesem Falle Eddie Redmayne, Schauspieler, englischer Schauspieler, hat einen Oscar für seine Rolle als Stephen Hawking in Die Entdeckung der Unendlichkeit vor 10 Jahren bekommen. Und der spielt hier einen ja schwer zu fassenden Ausnahmekiller, den wir zu Beginn der Serie in München erleben, wie er ja ganz präzise und in allen Details, wie man das so kennt aus dem Genre, einen Anschlag vorbereitet und man lernt ihn in einer sehr starken, wie ich finde, Eingangsszene kennen mit einer Altersmaske, wie er deutsche Sätze lernt, weil er offensichtlich in der Maske eines Deutschen irgendwas zu tun hat und er soll einen deutschen Politiker und Kanzlerkandidaten, gespielt von Burkhard Klausner, töten und ja, wir wollen jetzt nicht verraten, wie das weitergeht, aber auf den Fall ist auch eine hartnäckige britische Geheimdienstoffizierin, gespielt von Lashana Lynch, angesetzt und sie spürt dem Schakal hinterher und verfolgt ihn quer durch Europa und versucht, diesem Phantom auf die Schliche zu kommen. Das ist die Grundgeschichte von der Schakal. Beruht auf dem Roman von Frederick Forsyth aus den ganz frühen 70ern und ich frage dich jetzt mal, bevor ich noch weiter doziere, was vom Schakal, also von diesen alten Verfilmungen oder vielleicht Romanen, was kennst du davon?
Also es gibt, glaube ich, eine sehr legendäre Verfilmung aus den 70er Jahren, die damals ein super Blockbuster war. Ich habe das, ich habe mir eine Zusammenfassung, also bei YouTube so eine kleine Zusammenfassung davon angeschaut, um mal so einen Einblick dazu zu kriegen, habe aber immer noch nicht ganz verstanden, ob es tatsächlich da auch so eine Verfolgungssituation ist, also ob dem Schakal irgendeine Person, also eine Kommissarin oder sowas auf den Fersen ist.
Doch, ja.
Ist da auch, okay, das war mir nicht hundertprozentig klar.
Also es waren immer Männer bis jetzt. Ne?
Ja,
also
eben, wahrscheinlich waren es immer Männer.
In dem ersten Film von Fred Zinnemann, der legendäre Regisseur von 12 Uhr mittags, hat ja auch den Schakal gemacht. Also es war eine britisch-französische Koproduktion damals. Da ist der Schakal ist Edward Fox, das war damals noch ein relativ unbekannter Schauspieler, und der Verfolger ist Michael Lonsdale. Und dann gibt es ja diese 1997er Version, da ist Bruce Willis der Schakal. Bam. Und Richard Gere ist der Verfolger. Also bis jetzt okay. Waren es immer Männer.
Ja, ne, also ich bin jetzt ja schon, ich kann ja schon mal einsteigen, da, wie ich das finde, und also mich hat sofort der Einstieg wahnsinnig abgeschreckt mit dieser Thriller-Musik, dieses dronige Bom, 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 was da irgendwie immer so das Tempo mit aufnimmt.
Weißt du, von wem die Musik ist?
Das ist mir scheißegal. Ich glaube, es ist von Hauschka, war das von Hauschka?
Ja, wir haben heute zwei Serien im Programm, wo der Oscar-Preisträger von Im Westen nichts Neues, Volker Bertelmann, die Musik gemacht hat. Das ist sowohl der Schakal als auch Dune.
Okay, ja.
Also der Mann, der Deutsche von nebenan hier, ist richtig gut im Geschäft.
Okay, ja, wir kennen ihn aber als Hauschka. Also da ist er halt auch als Tonträgermusiker bekannt. Musik hat mich sofort richtig genervt. Mich nervt auch dieses lonesome Professional Killer Wolf Gefasel.
Das hatten wir hier schon beim Killer mit Michael Fassbender.
Ja,
ne?
Ich finde, es ist mit Eddie Redmayne, den glaube ich auch viele als Newt Scamander aus Fantastische Tierwesen kennen und nicht so sehr als Oscar-Preisträger. Finde ich ganz gut besetzt. Der hat eine sehr, sehr brüchige Physis und untermauert die auch mit einer sehr, sehr brüchigen Ausstrahlung, so einer Aura. Der hat eine komische Aura. Das finde ich, also das passt schon irgendwie, aber. Also mich nerven diese Killer-Geschichten immens mittlerweile, auch wenn ich das wertschätzen kann, dass es sehr, sehr hochwertig gefilmt ist, dass es mit einer sehr, sehr originellen Langsamkeit vermittelt wird, obwohl es ein Actionstoff ist. Also das ist eine Kunst für sich, sowas zu machen. Aber mich irritiert total, dass darin immer so diese unterschwellige Bewunderung fürs Tötungshandwerk mitschwingt, so als sei das irgendwie etwas, wo man seinen Meister machen kann und das man an seinen Sohn oder seine Tochter weitergeben darf und so weiter. Das ist mir zu männlich. Also ich meine, ich habe ja oft dieses Ding, dass mir da zu viel Testosteron rausspritzt, und obwohl Eddie Redmayne nicht so eine Testosteron-Schleuder ist. Ist das trotz dieser Frau, er wird von einer POC verfolgt, so, das ist ja schon mal eine interessante, moderne Konstellation, trotzdem suppt mir da einfach viel zu viel Männlichkeit aus der Grundkonstellation. Deswegen bin ich da auch nicht reingekommen und finde es bewundernswert, dass du 10 Folgen davon durchgehalten hast.
Ja, das ist interessant, weil, also erstmal muss ich sagen, wenn du sagst männlich, hattest du kein Problem damit, dass die Frau, die den Killer verfolgt, fast genauso viele Leute umbringt auf ihrem Weg und auch also wirklich über Leichen geht und nebenbei wird dann auch noch bei beiden übrigens, beim Killer wie bei der Verfolgerin, so ein Familienleben erzählt, wie die dann nach Hause kommen und irgendwie versuchen da irgendwie noch so eine bürgerliche, mehr oder weniger bürgerliche Beziehungs- und Liebesexistenz. Sie ist sogar Mutter von, beide sind Eltern, genau, der Killer.
Ja, aber beide natürlich abwesende Eltern, weil sie extrem
leider müssen sie immer unterwegs sein und töten, Papa war wieder töten, Mama war wieder Leute umbringen und so. Also wenn du jetzt, ich weiß, bei diesen Killer-Geschichten, die mich ja faszinieren, ich habe da so eine ganz alte Faszination für und ich stöße es ab. Wir hatten ja dieselbe Diskussion ja schon bei The Killer, bei dem Fincher-Film. Und du sagst dann immer, das ist so männlich. Also was sagst du denn dann zu der Frau, die ganze Zeit Leute umbringt?
Ja, die legt sich auch Männerrituale an, um
Männerrituale, Leute umbringen,
um irgendwie mithalten zu können. Ja, genau. Also so das ist kein moderner Feminismus, den sie transportiert, sondern das ist so ein adaptierender Feminismus. Also der nicht versucht, die eigene Weiblichkeit sozusagen selbst zu ermächtigen. Weiß nicht, ob das so wie Angela Merkel ist, sowas vielleicht ein bisschen. Aber so das ist einfach so die Übernahme, so dass halt Frauen im Heavy Metal sich genauso breitbeinig auf die Bühne stellen wie die Männer, anstatt halt ihre eigene Bildsprache zu entwickeln und die halt in den Vordergrund zu drängen und wirkmächtig zu machen. Ich fand ja tatsächlich spannend daran ist ja die Mechanik der Macht und was die sich leisten kann, was ja da gezeigt wird. So, wenn du ein Milliardär bist, kaufst du dir einen Killer und lässt deinen politischen Gegner umbringen. So, das klingt tatsächlich nach einem Agentenstoff, aber ich glaube, das ist möglich und das ist machbar.
Na, klar.
Das ist auch, wenn man sich das anschaut, wie Putin halt in der Welt agiert oder wie Nordkorea in der Welt agiert und seine Gegner da reihenweise platt macht. Das ist die Realität. Und ja, ich finde tatsächlich, aber das wird überhaupt nicht genug, also zumindest nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt geguckt habe, philosophisch ausdiskutiert. Weil das ist eine Frage, die mich daran interessiert hätte. Und das ertrinkt so ein bisschen in der Ästhetik, die da gewählt wird, weil es ist ja so ein bisschen so. Es hat ja so eine James-Bond-Ästhetik, die der mitgezogen
hat. Genau.
Man sieht ihn ständig in seinem Alfa Romeo so durch die durch Küstenstraßen fahren und so weiter. Ne? Ist ein bisschen oberflächenverliebt, finde ich.
Dafür. Die Serie ist auf eine grandiose Art oberflächenverliebt. Also eigentlich ist es verbreitet ganz viel altes James-Bond-Feeling bis hin zur Titelmusik und Titelsequenz. Und es hat diese wunderbaren, großartig fotografierten Schauplätze in ganz Europa. Also es ist, glaube ich, ein unfassbar hoher Production Value, den diese Serie hat. Und gleichzeitig sage ich, gefällt mir besser als ein Bond-Film, weil der Bond-Film ist ja immer so gehetzt von einem Spektakel zum anderen und oft hat man Probleme überhaupt, die Handlung zusammenzubekommen. Warum ist jetzt Bond schon wieder in Venedig und weswegen muss er nochmal dahin? Also es geht irgendwie so fast so unter. Und hier kommt halt zu dieser Bond-Faszination noch dazu, dass du halt alles sehr detailgetreu gezeigt bekommst. Wie bereitet er diese Aktion vor? Mit welchen Details? Das ist ja das, was mich schon an dem Killer von Fincher fasziniert hat und was mich hier auch wieder fasziniert. Also die Serie will ganz klar natürlich so ein Oberflächenprodukt, so ein Bond in gut oder in langsamer oder detaillierter sein. Aber du hast recht, diese Sachen, dieses Dreuende, dieses Verschwörungstheoretische, dieses, was können sich die Reichen und Mächtigen leisten in der Welt, das schwingt da mit. Es wird, ich würde sagen, gegen Ende auch noch ein bisschen stärker.
Ah, das hoffe ich, ja.
Aber du hast schon recht, es ist kein klassischer Paranoia-Polit-Thriller, wie sie ja in den 70er Jahren groß wurden. Und da sind wir nämlich bei dieser Vorlage, weswegen ich gesagt habe, der Urfilm von 72 von Zinnemann, der ist, glaube ich, oder auch der Roman, ist, glaube ich, eine sehr wichtige Vorlage fürs Filmgenre insgesamt. Der Roman von dem Forsyth, der beruht ja auf diesem Attentat auf Charles de Gaulle von 1962, Attentat von Petit Clermont. Damals wurde auf diese Limousine von dem alten de Gaulle, der ja da nochmal zurückkam, durch bezahlte Killer, da wurden irgendwie 187 Schüsse abgegeben und das Fahrzeug konnte sich dann trotzdem mit geplatzten Reifen irgendwie aus dieser Situation befreien.
Was für Dilettanten.
Da hat der de Gaulle irgendwie, mein Französisch ist ja unglaublich schlecht, aber er hat dann am Ende gesagt, cette fois c'était tangent. Auf Deutsch, diesmal war es knapp, nachdem man 187 Mal auf ihn geschossen hat und er davon kam. Aber der Forsyth hat dann also aus diesem Fall einen Roman gemacht und hinter dem Attentat standen ja so Militärs. Das ging damals um diese Loslösung von Algerien, die der de Gaulle dann doch gut geheißen hat und andere wollten es halt nicht. Also diese ganze Idee von dem mysteriösen industriell-militärischen Komplex, der im Hintergrund die Fäden zieht und sozusagen auch einfach Leute erschießen lässt und so. Das kommt so ein bisschen daher, aus diesem Roman Der Schakal. Der zweite Punkt, der sich in der Filmgeschichte festgesetzt hat, ist natürlich dieses detaillierte Beobachten eines Killers und das auch gleichzeitig so ein bisschen nihilistisch zu betrachten, nicht zu werten, sondern einfach dabei zu sein. Das hat, glaube ich, der Schakal zum ersten Mal gemacht. Und das dritte steckt in dem ersten Punkt vielleicht ein bisschen auch mit drin, ist dieses Verschwörungstheoretische, was der Schakal damals so ein bisschen in die Filmgeschichte reingebracht hat.
Ja. Also das ist alles total stichhaltig, weckt trotzdem immer noch nicht mein Interesse, aber ich bin ganz dankbar, dass du mir das mit ihr gesagt hast. Das habe ich vielleicht ein bisschen verdrängt in meinen Vorurteilen über die Grundkonstellation, welche Rolle sie darin eigentlich spielt. Also von daher, es ist gar nicht so ein Testosteroniger, sondern es ist auch ein östrogeniger Film. Aber es ist einer, der mir, ich komme da nicht rein. Also ich habe es einfach nicht geschafft.
Es ist interessant, weil der kriegt sehr gute Kritiken. Also die Kritiken zu Schakal sind eigentlich alle sehr, sehr positiv. Alle loben, dass es wahnsinnig spannend ist, wahnsinnig toll aussieht. Also ich finde eigentlich, ich habe selten etwas mit so großer Freude, auch wenn man sagen kann, das hat Schwächen. Also ich finde zum Beispiel, dass der Schakal nicht immer alles komplett logisch und richtig macht. Ja. Also es gibt Sachen, wo man sagen muss, ja, es gibt Sachen, wo man sagen muss, also beim Fassbender als The Killer bei Lynch, da konnte ich jeden Schritt, den er macht, nachvollziehen. Und hier muss ich sagen, der hat immer wieder auch mal Sachen gemacht, wo ich denke, das würde der doch jetzt nicht in Wirklichkeit tun.
Okay, aber nochmal eine Frage, weil du mehr gesehen hast davon. Wird irgendwann erklärt, warum er zum Schakal geworden ist? Also was ist sein Beweggrund? Der hat ja eine
Geld.
Familie. Es ist, aber das checke ich nicht. Der hat Geld wie Heu. Ja. Warum begibt er sich dafür? Ich verstehe schon, dass das irgendwie...
Ach, du meinst seine Backstory.
Seine Backstory.
Ja, es gibt eine komplette Folge. Ich glaube, es ist die 7. oder 8. Da wird seine komplette Backstory erzählt.
Ja.
Und es gibt auch ganz so konventionell, wie man am Anfang denken könnte, ist es auch nicht. Also es gibt zum Beispiel einen Climax, auf das der Ganze hinsteuert, also einen großen Auftrag. Und danach geht es aber noch weiter in der Serie. Also die wird in die letzten 3 Folgen, wenn ihr vielleicht die ersten schon gesehen habt, die wird noch sehr, sehr... Ja, interessant und twistig gegen Ende. Und wie fandst du denn, du hast jetzt über Eddie Redmayne gute Sachen gesagt. Ich finde auch, dass er das toll macht. Ich glaube, er ist einer derjenigen, die als nächster Bond gehandelt werden, kann man sich gut vorstellen.
Ah, ja, aber das wäre tatsächlich ein interessanter
Bond. Ja. Wie fandst du denn Lashana Lynch, die ihn verfolgt? Ich fand sie nicht so ganz glaubwürdig. Hast du ihr diese Familiengeschichte abgenommen?
Nee,
Tochter und dem Mann?
Nichts an dieser Serie ist glaubwürdig. Ich glaube, Authentizität ist nicht der Anspruch dieser Serie. Das ist Eye-Candy mit Action-Elementen und einer, wie ich jetzt gerade höre, Backstory. Weiß ich nicht. Gibt es solche Leute? Ich kann es nicht sagen. Also in meinem Umfeld hat niemand so eine Biografie. Ich fand sie im Rahmen dessen, was diese Serie erzählen will, fand ich sie jetzt plausibel zumindest. Aber,
okay.
Aber nee, glaubwürdig.
Ich fand die private Story von der Verfolgerin irgendwie nicht glaubwürdig. Und es ist interessant, dass ich da nicht alleine bin. Ich habe es öfter in Kritiken gelesen. Ich meine, genauso wenig glaubwürdig ist natürlich diese Liebe zwischen dem Schakal und seiner spanischen, wunderschönen Frau, gespielt von Ursula Copero, bekannt aus Haus des Geldes, der man dann gerne zuguckt, und auch dieser schönen Villa mit Pool bei Cadiz. Trotzdem, ich muss ihr zugute halten, obwohl das irgendwie sehr unglaubwürdig ist, diese Backstory mit seinem Privatleben, macht sie das ganz gut.
Ja, die macht das ganz gut. Also von daher, es ist schon, also ich glaube, für Leute, die sowas mögen, die diese 60s-Ästhetik mögen, die Action-Agentenstoffe mögen und die aber nicht so auf so eine ganz konventionelle Art ausgewalzt wird, sondern die ein bisschen mehr, so ein bisschen deeper in die Ästhetik reingeht, da ist das schon gutes Fernsehen. So, für mich ist nix.
Jan, ich habe noch ein Totschlagargument für dich. Rotten Tomato, 93% positiv beim Schakal. Also der Schakal kriegt von mir 4,5 Punkte.
Ah ja, nee, ich hole ihn raus aus der Wertung, weil es ist immer ein bisschen ungerecht, etwas zu bewerten, was einfach meine Geschmacksleiste verfehlt.
Okay,
so.
Gut.
Ich weiß, das ist hochwertig produziert. Das ist wirklich, ist auch kurzweilig und alles. Mich interessiert es nicht.
Gut, kann man nichts machen.
Kann
Dann
man
kommen wir zu etwas anderem.
Zu etwas completely different.
Nämlich Turmschatten.
Ja, finde ich sowieso completely different ist es gar nicht, ne?
Nö, nee, es ist,
sind Agenten.
Auch Agenten, ja. Es sind 6 Folgen ab Freitag 15.11., also heute in Doppelfolgen. Das heißt, wir sind 3 Freitage damit beschäftigt, das zu gucken. Serienfinale ist also am 29.11.
Ja.
Ja, erzähl mal,
ja,
Turmschatten.
Von Peter Grandl, dieser Bestseller, der interessanterweise auch das Drehbuch mitverantwortet, zusammen mit Christian Limmer heißt er, oder? Also das ist, der macht tatsächlich auch die Adaption mit. Es geht um den früheren Mossad-Agenten Ephraim Samir, der in irgendeinem Ort, der nicht näher definiert wird, also interessanterweise haben die Autos, haben da Lüdenscheider Nummer, aber ich glaube, die Leute sprechen alle bayerisch.
Ich glaube, der Roman spielt sogar im Osten, in Ostdeutschland.
Das kann sein, aber es ist halt, die haben fahren mehrere Autos mit Lüdenscheider Autonummer rum, so. Der finanziert eine Synagoge, den Neubau einer Synagoge vor Ort, und weil die örtliche Neonazi-Partei, die NPU heißt, aber im Roman NPD ist, erhält Besuch von 4 dieser Neonazis, die ihn irgendwie davon überzeugen wollen, das vielleicht doch nicht zu machen. und legen sich dabei, wie sagt man so schön, mit dem Falschen an, weil nämlich dieser Ephraim Samir, so eine Backstory, die wir immer wieder so in kleinen Flashbacks erfahren hat, die sehr viel mit Töten und getötet werden zu tun hat, und er ist wohl tatsächlich mal früher so eine Kampfmaschine gewesen, hat sich jetzt aber in so einem Turm verschanzt, den er zur Festung ausgebaut hat, und zwei dieser vier Faschos hält er in diesem Turm gefangen und setzt sie eine Art Schauprozess aus, in den er ihn des Mordes an einer Person, über die ich jetzt nicht weiter reden will, anklagt und das Publikum darüber entscheiden lassen will, ob sie hingerichtet werden oder überleben dürfen. Und der Twist dabei ist, dass es halt online passiert, und sobald 100.000 Leute auf Ja klicken, bringt er sie um. Das ist zumindest die Grundkonstellation. Und dem wohnen wir 6x45 Teile bei, deiner Lieblingsformatlänge. Mhm. Und erleben dabei vor allem Heiner Lauterbach als Ephraim, der so einen permanenten moralischen Struggle auslebt darin, ob das, was er ist, also natürlich den wir halt mitmachen, diesen Struggle, ob das, was er da macht, moralisch bedenklich oder okay ist, ein Neonazi, die andere Leute töten wollen, zu töten dafür, dass sie Neonazis sind. Das ist, glaube ich, die Debattenhöhe, die Messlatte, die dort liegt, wo sie liegt. Und dann kommen wir zum Regisseur, das ist nämlich leider Hannu Salonen. Was hältst du von Hannu Salonens Sechsteiler Turmschatten?
Also ich finde es interessant, weil in der Presse wird sowohl das Buch, was ich nicht beurteilen kann, ich habe es nicht
soll
gelesen.
Soll sehr gut sein, das Buch.
Es soll sehr gut soll sein, sehr hat gut sehr sein. Viele gute Kritiken ja. bekommen, aber auch die Serie, die ja heute erst, also wenn ihr uns zeitnah hört, am Freitag 15.11. erst rauskommt. Ich habe gestern mal nach Kritiken geschaut, es gibt gar nicht so schrecklich viele, aber die man lesen kann im Netz, sind auch sehr positiv.
Echt?
Und was da genannt wird, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da wird nämlich beschrieben, vielleicht liegt es auch daran, ich glaube, es ist ein DPA-Text, der in verschiedenen Medien halt einmal eins zu eins immer wieder im Netz abgedruckt oder sozusagen erscheint. Da wird halt geschrieben, diese Serie verweigert sich konsequent dem Schwarz-Weiß-Denken, was die Charaktere und ihre Moral betrifft. Und tatsächlich finde ich aber gerade die Psychologie der Serie ziemlich flach und holzschnittartig. Also diese Figuren, ich finde, es geht relativ gut los. Ich finde, die erste Folge hat schon mein Interesse geweckt. Aber danach habe ich die ganze Zeit gedacht, ey, diese Charaktere, das sind keine echten Menschen. Das ist mir irgendwie wirklich, das ist arg holzschnittartig.
Das ist wirklich, also so holzschnittartiger, wie Hannu Salonen halt, also der pendelt ja immer zwischen Genie und Wahnsinn, der macht halt wirklich sehr gute Sachen.
Oktoberfest 1900 war einer der letzteren Erfolge von ihm.
Wer es mag, aber der hat auch so Hebammen- und Wanderhurenstoffe gemacht früher und sowas, ist natürlich schon ein bisschen her. Der hat jetzt zuletzt den Dagobert verfilmt, so, das fand ich wiederum, sehr gut, aber es ist halt, bei dem geht halt alles von Katastrophe bis Geniestreich, oder Geniestreich vielleicht nicht gerade, aber also das ist ja keine Komödie, ich habe trotzdem, glaube ich, mehrheitlich gelacht dabei, weil das so unfreiwillig komisch ist. Es gibt halt so die Konstellation, dass er sendet das nach außen, macht es also transparent, befindet sich in diesem Turm und alle Welt weiß, wo dieser Turm ist. Das heißt, es schlagen innerhalb von kürzester Zeit, schlagen erst ein paar Nazi-Horden auf und dann autonome Antifas, zwischendurch die Polizei.
Also die ganze Gesellschaft versammelt sich sozusagen, auch die Medien, die Polizei, die Rechten, die linken Demonstranten, die gesamte Gesellschaft oder ein Ausschnitt der Gesellschaft versammelt sich um die Turmfestung von Heiner Lauterbach und da wird dann actionreich, weil die versuchen natürlich den Turm zu stürmen, die Geiseln zu befreien, die Situation aufzulösen, also jetzt die Behörden. Da wird diese ganze Nummer verhandelt und natürlich parallel im Internet. Und dann gibt es noch einen Fernsehsender unter der Leitung von Desiree Nosbusch, wo dann der Typ, der die rechte Partei leitet, da in so einer Talkshow sitzt und auch noch Gelegenheit bekommt, da irgendwie seinen Standpunkt zu äußern und parallel so ein bisschen gegrillt wird von der Moderatorin. Also ja, es ist sehr viel Debatte.
Man kann nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich glaube, das wird den Deutschen Comedy-Preis gewinnen, obwohl es als Drama geplant ist, weil es nämlich alles daran ist lächerlich. Alles. Es gibt Momente, wenn dieser moralische Zwiespalt, in dem er sich befindet, ausverhandelt wird, wenn er mit den Nazis darüber diskutiert, was für Schuld sie auf sich geladen haben und sie mit ihnen diskutieren, ob das, was er macht, nicht auch einen Schuldmoment darstellt und sowas. Das hat seine Momente. Aber insbesondere diese ganzen Szenen vor dem Turm mit dieser lächerlichen Boulevardjournalistin,
oh ja.
Die eine.
Auch mal wieder eine halt der miesesten Darstellungen von Journalismus im deutschen Serienfernsehen.
Die irgendwie einer der schwarzen Einsatzleiter spielt, 2005. Das ist eine schwarze Einsatzleiterin, die das macht. Ich glaube nicht, dass es das in der Zeit gegeben hätte. Die trägt auch immer so ein glitzerndes Tanktop und so.
Das ist auch total unglaubwürdig.
Total
Figur,
unglaubwürdig.
Ja.
Und weil sie irgendwie einmal was in deren Kamera sagen darf, diese Einsatzleiterin, sorgt sie dafür, dass nur diese eine Journalistin mit einem Kameramann vor Ort ist und alle öffentlich-rechtlichen Sender werden irgendwann von den ersten SEK-Bullen, die da ankommen, glaube ich, vom Platz geprügelt. Und bis dahin siehst du so 3 Dutzend Faschoskins und 3 Dutzend Autonome und davor sind, glaube ich, 4 Cops, 4 Streifenpolizisten damals noch so in beiger Uniform, ohne Helm und alles. Und die halten halt die beiden Gruppen vom Turm fern und voneinander fern und schaffen das auch. Das so die, dann siehst du immer so Nazis, die laufen auf so ein Flatterband zu und dann steht ein Polizist, hält die Hand vor und sagt Stopp und dann stoppt er auch und sowas. Ja. Das ist so eine lächerliche Kackscheiße, was Hannu Salon da macht, dass man wirklich, also Comedy-Preis ist, glaube ich, sicher. Alles andere ist bitte, also guckt euch das an, wenn ihr ein bisschen gekifft habt, dann guckt euch das an und beömmelt euch. Ansonsten ist an dieser Serie alles schlimm.
Aber Jan, ich gebe dir wirklich recht. Mir hat die Serie auch, je länger ich sie geguckt habe, immer weniger gefallen. Obwohl ich bin ja großer Fan von, Heiner Lauterbach ist solide, wie Heiner Lauterbach eben ist, der macht es ordentlich. Ich mag ja Klaus Steinbacher sehr gerne, das ist der diesen etwas intelligenteren Nazi spielt, der dann auch so verschiedene Facetten bekommt irgendwie, auch um die Serie jetzt nicht komplett in die Tonne zu treten, es werden ja nach und nach so ein paar Backstories von den beteiligten Personen enthüllt, die auch durchaus nicht uninteressant sind. Ich finde, der Klaus Steinbacher ist jemand, der so ambivalente Rollen auf eine ganz eigene Art irgendwie, der hat mal in so einem Tatort mit so einem Tatort aus Mainz hier gibt's nicht mehr hier, unser Girlie aus MTV, wie heißt sie denn nochmal?
Heike Makatsch, ne?
Heike Makatsch, genau, ja. Mit Heike, war ja an Höhepunkten sehr arm, diese Tatort-Karriere, da hat er mal so einen Love-Scammer von so einer älteren Frau gespielt. Seitdem habe ich den Typen Klaus Steinbacher, ein jüngerer bayerischer Schauspieler, auf dem Schirm, der macht es super.
Ja, kann sehr diabolisch grinsen
auch. Ja, aber irgendwie, der ist wirklich doppelbödig im guten Sinne. Aber um mal auf die eigentliche Frage zurückzukommen, das Buch, wir haben es beide nicht gelesen, kriegt überall gute Kritiken, sehr gute Kritiken teilweise. Und der Peter Krandl hat auch entscheidend an diesem Drehbuch mitgeschrieben. Was ist denn da schiefgelaufen? Du kannst ja jetzt nicht alles auf Hannu Salonen schieben, weil der hat ja letztendlich auch nur dieses Drehbuch verfilmt.
Ja, aber der ist für die Set-Ästhetik zuständig. Der ist für diese ganzen lächerlichen Demonstrationskonstellationen.
Ja, aber die Figuren, die Dialoge und so weiter, das ist doch alles im Drehbuch.
Also im Drehbuch. Ich finde auch tatsächlich diese Verhörsituationen, so plakativ die manchmal sind, finde ich, die haben das Potenzial dazu, ab und zu mal eine gewisse Grundtiefe zu erreichen. Das heißt, wenn das ist halt ein krasser Stiefel-Nazi dabei, der nur rumpöbelt, der aber irgendwann auch merkt, ey, hier geht's gerade ums Ganze für mich und versucht dann Konzessionen zu machen. Und dann gibt es diesen frisch haftentlassenen, nicht so Stiefel-Nazi, sondern der ist eher so ein identitärer Nazi, der so ein bisschen kultivierter ist, der klüger argumentieren kann, der auch so die Ruhe bewahrt und sowas.
Und es gibt noch die dritte Figur, haben wir gar nicht erwähnt, eines Kindes, also eines ganz 13-Jährigen oder so, der auch aber voll in dieser Nazi-Ideologie lebt, der auch Teil dieser Gruppe ist, also auch eigentlich eine gar nicht so uninteressante, auch irgendwie irritierende Figur.
Ja, aber auch nicht völlig unglaubwürdig. Ich finde auch so, um mal ein bisschen was zu spoilern, der Sabacher Figur wird irgendwann eine jüdische Ex-Geliebte angeheftet, von der das auch wusste, dass es eine Jüdin ist und so. Das ist, also, der ist so radikal überzeugter Nazi, der nichts auf seine Ideologie kommen lässt und einen riesen Hakenkreuz auf dem Rücken tätowiert hat und plötzlich hat er eine jüdische Freundin.
Aber die ist sehr hübsch.
Ja, super. Ich lache mich schief. Also das ist so konstruiert.
Ja, okay.
Das ist so, ich weiß nicht, wie es im Roman ausdifferenziert ist. Hier ist es einfach so, es hat seine Momente, in denen es Potenzial hat, dieses Potenzial nicht nutzt. Und dann wird wieder vor den Turm geschaltet und da ist es halt reiner Slapstick. Das ist wie SketchUp ist das ein bisschen.
Die Action-Szenen sind auch nicht wirklich gut, ne?
Nichts daran. Ja. Alles. Ja. Es ist alles für die Tonne. Und es kriegt einen Stern dafür, dass diese moralische Debatte, die damit angestoßen wird, dass sich die Schauspielenden Mühe geben, die mit Leben zu füllen. So, mhm. das muss man denen zugutehalten. Also zumindest in diesem Turm. So, wenn sie miteinander reden und der Lauterbach den auch keine besonders guten Fragen stellt. Also ich finde, das ist halt so, das ist auch einfach ein schlichter Mossad-Killer. So, aber wie die sich da miteinander auseinandersetzen, es hat seine Momente, alles andere ist eine glatte 6-. In meiner kleinen.
Also ein Stern.
Nee, kein Stern. Stern. Nein, kein Stern. Wenn es Minussterne gäbe, würde ich ihm Minussterne geben.
Ja, es ist interessant, dass diese Figur, die der Lauterbach spielt, also weil du hast ja bisher so eingestiegen auch, dass der praktisch diese mit sich ringt, ja, soll ich jetzt den töten, soll ich ihn nicht töten, und dieses Pseudokriterium der, was war das, 100.000 Urteile, ja, oder sowas einführt. Ja, auch dieses moralische Dilemma spielt dann letztendlich gar keine Rolle. Der macht das eigentlich eher stoisch. Ne?
Es spielt ja auch 2005, also im Roman spielt es 2010. Sie haben es damit Heiner Lauterbach noch passt. Das ist ja ein Holocaust-Überlebender.
Genau,
das muss natürlich, darf nur eine gewisse Zeitspanne haben, so nämlich 70 Jahre oder ein bisschen über 70 Jahre. Es spielt 2005. Die Leute in diesem Film, die Wohnungseinrichtung, die Frisuren, ist alles 2024. Mhm. Das Einzige, was ein bisschen 2005 ist, sind die Handys, die Polizeiuniform und die Autos. Mhm. Aber das ist halt in deutschen.
Hast du den Rabbi erkannt? Hast du den Rabbi erkannt?
Ja, Richter
spielt den Rabbi.
Der ist gar nicht so schlecht. Also,
ist ja nur eine kurze Szene.
Der hat so eine Nebenrolle, das macht er gar nicht so schlecht. Das war für Leute, die ihn nicht kennen und nicht schon die 70er erlebt haben, war das früher der Moderator einer Musiksendung
namens Disco. Disco.
So, und der ist aber gut gereift. So, aber
Disco hat uns als Kind Musik beigebracht.
Ja, aber ich meine, wenn Ilja Richter ein Highlight in dieser Serie ist, spricht das unbedingt dafür, dass der Rest ganz schön daneben gegangen ist. Aber das ist auch wiederum meine Geschmacksfrage so.
Jan, wir müssen das nochmal abschließen.
Ja, wir müssen
es abschließen. Wir müssen es abschließen. Du musst mir aber die Frage beantworten, was ist bei der Transformation des Buches von Peter Grandl in das Drehbuch von Peter Grandl schiefgelaufen?
Ich weiß es nicht. Das Drehbuch, also vielleicht ist das ist vielleicht ein sehr kann guter Schreiber, das ja aber kein
Peter
guter Drehbuchschreiber.
Peter Grandl schreiben, der hat, glaube ich, mich auf LinkedIn oder so kontaktiert oder wurde er mir vorgeschlagen, ich weiß es nicht.
Okay.
Vielleicht schreibt er mir das.
Wird er mit mir wahrscheinlich nicht machen, wenn ich sage, dass das wirklich kompletter Mumpitz ist.
Ich gebe dem Ganzen 3 Sterne.
Ernsthaft?
Es gibt ein paar kleine Sachen, die mir ganz gut gefallen haben. Ich finde die Grundidee auch gut. Es gibt ein paar Figuren, die finde ich ganz gut angelegt eigentlich. Zum Beispiel auch die von dieser Sozialarbeiterin Milena Czernke.
Ich kenne Milena Czernke nicht beim Schauspielen zu gucken.
Nee, ernsthaft. Findest du sie schlimm, ja?
Ich finde, die redet immer viel zu langsam.
Okay, vielleicht muss sie sich konzentrieren. Ich finde, die hat eine interessante Ausstrahlung. Ich glaube, wir kommen nicht mehr weiter mit Turmschatten. Vielleicht kann Peter Grandl aufklären, was schiefgelaufen ist. Wir kommen zu Dune. 6 Folgen, die sind auch amtlich lang, also ich glaube, die sind immer so ungefähr 60 Minuten und da gibt es auch wirklich eine Folge nur pro Woche, also beginnt am kommenden Montag, 18.11., das heißt, wenn ihr warten wollt, bis alle 6 Teile dieser HBO-Serie, die bei Sky zu sehen ist, bei uns wie immer, bis sie komplett sind, dann müsst ihr tatsächlich bis zum Tag vor Weihnachten, bis zum 23.12. warten. Ich habe von den 6 Folgen 4 gesehen. Das ist, glaube ich, das, was der internationalen Presse angeboten wurde. Du hast gesagt, dass du nur 2 bekommen hast, ne?
Ja.
Jetzt sollte ich das nicht verraten. Oder was? Ja, kannst ja nichts dafür, wenn du nur 2 Folgen.
Ich kann ja
Folgen,
nichts dafür, ich habe nur 2 Folgen bekommen.
Wenn du nur 2 Folgen
mein
bekommst,
Blick darauf
dann kannst
ist,
du.
Ist unvollständig.
Genau. Also, und die Serie, die sich natürlich an diesem von Denis Villeneuve, von dem es ja diese beiden Dune-Blockbuster-Filme gibt. Ich habe übrigens gelesen, für den 3. und letzten, den Villeneuve macht, gibt es schon einen Starttermin. Das ist im Dezember 26, also mehr als 2 Jahre von jetzt gibt es dann den letzten.
Ja, die brauchen ja auch
eine Weile, die brauchen ein bisschen. Und jetzt für die Fernsehserie dieses Franchises, wie man ja heutzutage sagt, hat man sich eines alten Tricks bedient, indem man halt sagt, wir machen ein Prequel. Und das spielt einfach dann mal so 10.000 Jahre vor diesen vor diesen Ereignissen, die man halt kennt, mit Timothée Chalamet als Paul Atreides. Und da geht es um den Orden der Bene Gesserit, den gibt es auch schon in den Filmen. Ich glaube, die Mutter vom Timothée Chalamet ist da drin und das ist eher so eine mysteriöse weibliche Vereinigung von Hellseherinnen, die so mystische Sachen machen und gleichzeitig aber auch die Mächtigen, die Imperatoren der Galaxie so ein bisschen, Galaxis so ein bisschen beraten. Und eine der, es gibt so ein größeres Ensemble, also eine ist Valya Harkonnen, eine Figur, gespielt von Emily Watson, bekannte englische Charakterdarstellerin, Breaking the Waves, Chernobyl und so kennt man. Die hat noch eine Schwester, Tula, Olivia Williams, und die leiten so ein bisschen diesen nonnenhaften Orden und versuchen so, ja, politische Ränkespiele, versuchen ihren Einfluss geltend zu machen bei dem Regenten Javico Corino, gespielt von Mark Strong. Das ist so ein Galaxienherrscher, der einerseits zwar der Herrscher ist, allerdings auch so ein bisschen als schwach gilt und der nur dann reüssieren kann, wenn er praktisch starke Allianzen bilden kann zur Sicherung der Macht. Und um diese Macht zu sichern, will er seine Tochter Ines, gespielt von Sarah Sophie Busnina, mit einem, ja, dem Sprössling einer reichen und mächtigen Familie vermählen. Dieser Sprössling ist aber noch ein Kind. Und dann gibt es vielleicht noch eine letzte Figur, die man erwähnen sollte. Das ist Desmond Hart, gespielt von Vikings-Star Travis Fimmel. Der spielt so einen Rasputin-haften Charismatiker im Hintergrund, der so ein bisschen der Einflüsterer von diesem Regenten ist und der gleichzeitig ja eine mysteriöse Figur ist und der was sehr Brutales an sich hat. Ja, und letztendlich sehen wir eine Art Game of Thrones mit Raumschiffen in der Galaxis und in diesen, ja, in diesem Setting zu, das man halt aus den Dune-Filmen kennt. Aber eigentlich erzählen sie eine ganz andere Geschichte. Es geht nicht um Spice oder sonst was. Ich hatte dich ja gefragt, als wir gesagt haben, machen wir Dune, sollten wir es nicht machen, ob du die beiden Dune-Filme von Denis Villeneuve kennst. Und ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass du sagst, nee, kenne ich. Ja, also habe ich nicht gesehen.
Den ersten habe ich gesehen, den zweiten habe ich verfolgt.
Also gut, so. Ich habe beide Filme im Kino gesehen. Ich bin auch ein Fan von Denis Villeneuve, was nicht unbedingt heißt, dass ich ein Fan von Dune bin. Aber ja, wie ist denn so dein Take zu Dune generell?
Also du hast es schon gesagt, es ist Game of Thrones gemischt mit den neueren Versionen, also den Prequels und Sequels und was das alles ist von Star Wars. Also es ist so, es ist eine Hochkultur, die so ein bisschen mittelalterlich ausstaffiert wird. Das ganze Ding ist eine Oper. Also es ist so, jedes Bild hat irgendwie, erweckt irgendeinen Eindruck. Jede Geste, die da gemacht wird, es hat irgendeine Bedeutung. Alles hat halt irgendwie immer Wucht und Klasse und Tiefgang. Und nicht, das, da wird wenig gelacht, ich glaube, es wird gar nicht gelacht. Ja. So, es ist halt alles immer extrem erhaben und anämisch und so auf dem Punkt durchkostümiert und sowas. Das heißt, eigentlich ist es eher ein Gemälde, also wie so eine Graphic Novel, eine hochwertige Graphic Novel. Mich kickt das nicht so richtig, ist aber einfach nicht so richtig ist nicht in meiner Geschmackswelt vorhanden, sowas. Ich finde es dann so, ich finde die Idee mit dem Matriarchat ganz spannend, dass es halt dieser Frauenorden ist, die Superpower haben, Lügen erkennen zu können, was wirklich eine sehr, sehr kluge Superpower ist. Und ist jetzt kein Matriarchat, aber die haben sehr großen Einfluss und wirken stark in diese Gesellschaft hinein. Das finde ich eine interessante Konstellation. Was ich echt nicht verstehe, ist, dass die Zivilisation, die wir 10.000 Jahre später erleben, ist praktisch auf demselben technischen Stand wie 10.000 Jahre vorher. So, wir machen im Moment, verdoppeln wir unseren zivilisatorischen Output, glaube ich, alle 10 Wochen. Und die schaffen es in 10.000 Jahren nicht eine einzige Erfindung zu machen, obwohl sie schon mit Raumschiffen fliegen und so. Das checke ich nicht so richtig, was da für ein soziokultureller Hintergrund drin steckt, was das bedeutet.
Ich weiß, ich hatte, als ich dich gefragt habe, was ist dein Take zu Dune, meinte ich eigentlich auch so ein bisschen, was hast du für ein Verhältnis zu diesem ganzen Dune-Universum? Also hast du mal in diese Romane, das sind ja Kultromane von Frank Herbert, die sind ja sehr vielen Leuten, denen auch Science Fiction was bedeutet, sehr, sehr wichtig. Da sind ja in den 60er und 70er Jahren schon ganz viele Ideen sozusagen gesponnen worden, die ja als sehr innovativ galten, die bis heute so around sind. und was hast du für ein Verhältnis zu den Filmen? Also gefallen dir die Villeneuve-Kinofilme oder den,
den du gesehen hast? Ich habe ihn allerdings nicht im Kino gesehen. Also ich weiß es von Leuten meines Vertrauens, dass das ein Fehler war, weil der auf Leinwand unglaublich mehr wirkt. Ich habe mich da ein bisschen durchgequält, aber das lag, glaube ich, tatsächlich am Format. Also man wird davon, das ist einfach, das passt nicht auf, also passt nicht auf einen Laptop. Und das sollte ich nicht nochmal machen, wenn ich da nochmal was von gucke. Ich habe dieses Ergriffenheitspotenzial habe ich schon verstanden dabei. Das hat mich auch nicht kalt gelassen. Aber ich war tendenziell eher ein bisschen gelangweilt davon, weil mir das Erzähltempo zu träge war und ich auch einfach echt nicht so ein riesen Fantasy-Fan bin. Und das ist halt so.
Du siehst es eher als Fantasy als Science-Fiction.
Eher als Fantasy als
Science-Fiction. Du bist Science-Fiction schon affin, oder?
Wenn es klug gemacht ist, sowas. Also ich bin auf ewig und drei Tage bin ich 2001-Fan, also Odyssee. Und finde auch sowas wie Alien finde ich auch gut, so dieses Kammerspielartige dabei, aber wenn das so diese großen Fässer einer kosmosumspannenden Zivilisation aufbaut, wo Leute irgendwie was selbst nach Enterprise-Maßstäben relativ schwer ist, irgendwie so hops, einen Shopping-Trip zwischen zwei Galaxien machen und sowas, da fremdle ich stark mit, da bin ich glaube ich zu rational für gestrickt.
Also ich habe beide Villeneuve-Filme im Kino gesehen mit meiner Tochter, weil ich glaube, im gewissen Alter muss man einfach Timothy Chalamet-Filme natürlich angucken. Ich bin ein großer Fan von Denis Villeneuve. Ich finde, Arrival ist der beste Science-Fiction-Film der letzten 15 oder 20 Jahre von Villeneuve. Es gibt noch andere tolle Filme. Villeneuve gehört wirklich zu den Regisseuren. Ich finde auch Blade Runner 2049 ziemlich gut von ihm. Es gibt einen der besten Crime-Thriller, die jemals gemacht wurden. Prisoners ist von ihm. Cicero, dieser Drogen-Grenzfilm, das finde ich auch ganz gut.
Fanboy.
Ich bin ein richtiger Fan von Villeneuve. Ich habe mir irgendwann mal, als ich festgestellt habe, dass ich seine Sachen irgendwie, dass mich die kicken, habe ich mir tatsächlich mal so eine komplette Retrospektive angeguckt. Deswegen war ich natürlich auch sehr gespannt auf die Dune-Filme und die Dune-Filme von Villeneuve gefallen mir eigentlich mit am wenigsten. Die sind tatsächlich ganz, ganz doll bildgewaltig, aber ich finde sie vom Erzählerischen her auch eher schwach.
Und verstiegen, also sie sind halt wirklich verstiegen. Du musst die ganze Zeit aufmerksam sein, wirst aber gleichzeitig ständig von dieser Optik erschlagen.
Genau.
Wenn man sich darauf einlassen kann, glaube ich, ist das ein Erlebnis. So, dann, also wer sich auch auf diese Serie einlässt und einen großen Fernseher hat oder einen Beamer oder sowas, das kann einen schon ganz schön reinziehen. Ja. Aber ich komme halt nicht so richtig rein. Und das ist vielleicht ist es auch zu kompliziert für mich. Vielleicht bin ich zu doof.
Du sagst dann immer, es ist nicht mein Ding, genauso wie du sagst, The Jekyll ist nicht dein Ding, aber ich finde ja schon, dass man irgendwie die Qualität innerhalb des Genres auch irgendwie beurteilen kann.
Da gebe ich mir aber auch Mühe.
Da gibst du dir Mühe, geben wir uns alle Mühe. Und ich finde, dass Dune Prophecy einfach auch Schwächen hat. Und zwar ist das, die haben hier ganz klar versucht, was Generisches zu machen, nämlich also Game of Thrones oder House of the Dragon, also dieses Hinterzimmer-Diplomatie, Intrigen vor schönen Kulissen, bisschen Mittelalter muss ja immer dabei sein, auch wenn wir uns in der Zukunft bewegen, also das kommt auch halt aus dem Game of Thrones-Universum und selbst die Charaktere kannst du teilweise so ein bisschen rüberziehen, also die haben hier ganz klar versucht, die Dune-Marke mit der Game of Thrones-Marke, ist ja beides HBO, zu verknüpfen und das machen sie so ein bisschen generisch und auch so, aber auch arg humorfrei. Also TV-Movie hat zum Beispiel geschrieben, ein kleiner Kritikpunkt ist der Mangel an Leichtigkeit. Jede Szene und jede Figur ist sehr ernst. Ein solches Maß an Humorlosigkeit erlebten wir zuletzt in Westworld. Mhm. Das stimmt tatsächlich. Das ist auch eigentlich eine sehr gut gemachte Serie, zumindest in den ersten zwei Staffeln. Und da fehlt auch jegliche Leichtigkeit. Also mich hat es auch nicht so richtig gekickt. Es sieht auch, finde ich, super aus. Die Serie hat eine sehr, sehr hochwertige Optik. Also Villeneuve hat ja übrigens, der die Serie erst machen sollte, hat sich ja da zurückgezogen oder hat dann doch sehr frühzeitig abgesagt. Interessant ist ja, dass die Regisseurin, die glaube ich einige Folgen gemacht hat, ist ja eine Deutsche, Anna Förster, die früher
Ja, der Name sagt mir was.
Ja, die früher immer mit Roland Emmerich gearbeitet hat, so als Second Director oder als Kamerafrau oder sowas. Und naja, Roland Emmerich ist natürlich eine andere Baustelle als Denis Villeneuve, sag ich jetzt mal.
Ne? Ja, unbedingt.
Also ich fand auch, man muss Bock haben auf dieses Intrigenspiel, auf dieses politische, auf dieses opernhafte Figuren, schachbrettartig hin und her schieben. Wir haben ja hier gute Schauspieler. Emily Watson ist ja eine super Schauspielerin beispielsweise. Ich finde trotzdem, die kriegen hier nicht so richtig viel zu tun, die Schauspieler.
Ja.
Also die Dialoge sind irgendwie, die sollen halt zielführend auf diese Intrigenkonstellation, auf dieses Ränkespiel hinweisen und viel mehr steckt da irgendwie nicht dahinter.
Also, ja, sehr viel Setdesign, sehr viel Ausstattung so.
Ja.
Und das kann natürlich eine Geschichte, es kann sie unterstützen, es kann sie erschlagen und hier erschlägt sie vielleicht ein bisschen mehr, aber ich muss mich halt zurückhalten, weil ich nur zwei Folgen gesehen habe so und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, das ganz zu gucken, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch andere Facetten eröffnet, die mich dann vielleicht ein bisschen die so in mich reinfühlen.
Hast du noch mal, du hast dann wahrscheinlich nicht, das war glaube ich die dritte, diese, da gibt es auch eine Folge, die komplett so eine Backstory ist. Also es gibt ja diese Schwestern, diese Schwestern, diese Harkonnen-Schwestern gibt es ja auch nochmal in Jung.
Mhm.
Und es gibt zum Beispiel so eine Folge, die fast komplett die Backstory ist, wie die überhaupt in diesem Orden gelandet sind.
Naja, okay, interessant. Ja. Also was ich immer so verstörend finde, es gibt hier sehr viel Tat und sehr wenig Arbeit. Also so, wenn Leute hier berufstätig sind, wenn man so will, sind sie entweder Soldaten, oder irgendwie politisch aktiv. Es gibt kein Proletariat. Niemand stellt das her, was hier passiert. Es gibt keine Minen, es gibt keine Fabriken, es gibt keine Dienstleistungen und sowas.
Es gibt nur die obere Kaste der Führenden. Ja.
Und das ist natürlich eine totale Reduktion, weil das ist ja, wo kommt denn das alles her, was sie irgendwie zu intrigieren haben und sowas? Es entsteht irgendwie aus einem luftleeren Raum.
Es gibt kein Volk,
Bei Star Wars sieht man irgendwie Leute, die manchmal am Todesstern arbeiten oder zumindest erkennt man da so Bauarbeiten oder sowas. Das existiert ja nicht. Es ist alles irgendwie einfach als gegeben genommen und das langweilt mich ein bisschen daran. Also es ist so unterkomplex,
gleichzeitig
so überkomplex.
Was ich ja auch wirklich, wo du das Setdesign nochmal erwähnst, was ich auch schon an Dune ziemlich großartig fand, das hat ja so ein vom Setdesign her so einen sehr eigenen Look. Also das sind ja so ganz reduzierte Räume, die so eine ganz merkwürdige, mittelalterliche, aber karge Ausstrahlung haben, die gleichzeitig aber auch so ein bisschen an irgendwie skandinavisches Design und sowas, auf so eine wohltuende Leere und sowas.
Hügelig.
Hügge ist es nicht, es ist ja sehr viel Stein und kalter Stein und so, aber also ich finde dieser sehr eigene Look auch der Interieurs aus den Dune-Filmen, haben sie hier schon ganz gut übersetzt. Also man kann schon sagen, wenn man den Look von Dune gut findet, auch wenn Denis Villeneuve hier nicht beteiligt war, findet man den irgendwie in der Serie wieder. Und das sieht auch gut aus, da kann man nichts dagegen sagen.
Sieht gut aus, auf jeden Fall.
Also ich glaube, man muss einfach sich auf so ein Brett vorbereiten und muss sich darauf einlassen und man muss Bock haben, diesem Ränkespiel zu folgen, dann kann einem das gut gefallen. Ich gebe dem Ganzen mal 4 Sterne.
Das ist ja schon mal nicht ohne. Ich gebe dem gar keine Sterne. Ich kann das nicht einschätzen.
Ich glaube, mit dir hat das irgendwie keinen Sinn mit den Sternen. Ich glaube, wir müssen das Ganze wieder...
Ich habe vorhin 5+ verteilt für Verbrechen.
Du bist so ein emotionaler Typ. Du verteilst entweder 5 Sterne oder 1 oder Minus oder du verteilst drei Viertelsterne. Also so kann ich nicht arbeiten.
So kannst du nicht arbeiten. Ich würde dann, also wenn ich mache, würde ich Dune auch sowas wie 3, 3,5 geben, einfach weil ich das total wertschätzen kann, mit was für einem hohen Production Value das hergestellt wurde und die Atmosphäre ergreifend finde, die da hergestellt wird. Und es ist halt, finde es aber umso besser, dass wir jetzt zu einer Serie kommen, die zu wirklich 99,9% etwas anderes ist und wahrscheinlich über die 8 Teile hinweg so viel gekostet hat wie 44 Sekunden Dune.
Ich glaube nicht, dass du da hinkommst. Ich glaube, du bist eher bei 5 Sekunden Dune.
Es kann sein. Bad Influencer. Ist vorige Woche schon gestartet in der ARD-Mediathek. 8-mal knackige 20 Minuten ungefähr. Also eigentlich auch wieder fast sowas wie ein etwas gestreckter Film. Wir erleben darin eine Frau namens Donna, die einen One-Night-Stand hat, dem wir auch gleich am Anfang beiwohnen dürfen, besser müssen, weil der ganz schrecklich ist. Er entpuppt sich nämlich als eine sexuelle Begegnung mit einem Pick-up-Artist, der sie als, das sagt er direkt danach, in sein Smartphone fünfte von siebte Frau innerhalb von kürzester Zeit flachgelegt hat. Das ist so seine Challenge, die er hat.
Und also Pick-up-Artist für die das Begriff nicht kennen, sind Männer, die sozusagen, ja, berufsmäßig kann man nicht sagen, aber die es als ihren Sport begreifen, als ihr Hobby, möglichst viele Frauen in möglichst kurzer Zeit zu verführen und ins Bett zu kriegen.
Die gibt es wirklich. Interessanterweise gibt es sie wirklich. Ja. Davon gibt es auch viele. Er ist einer, der sehr großen Erfolg hat. Der sendet das offenbar immer direkt ins Internet, hat 1,5 Millionen Follower. Innen lasse ich mal weg. Und sie beginnt sich dagegen zu wehren, als sie sieht, dass sie im Internet ist, kriegt erste Resonanz darauf, sowohl Hate als auch Zuspruch dafür, dass sie ihm voll in die Eier getreten hat, als sie ihm auf die Straße hinterhergelaufen ist. Und dreht sozusagen den Spieß um und beginnt mit ihm so eine Art feministischen Contest darum, wer mehr Follower, in diesem Fall dann eben doch Followerinnen, kriegt. Das heißt, da begeben sich zwei Leute mit wachsendem, also der eine hat es schon, sie erreicht es erst Sendungsbewusstsein und machen so einen Contest der Riesenegos. Und dem verfolgen wir gleichzeitig mit so einer Followerin-Zähluhr, die uns sagt, wie viel sie jetzt mittlerweile bekommen hat. Und es geht halt immer weiter nach oben. Und erleben halt diese Uhr steigen und wie sie versucht, innerhalb dieser acht Folgen radikal feministischen Content dahingehend in die Öffentlichkeit zu blasen, dass sie genauso viele Followerinnen kriegt wie er. Das ist die Geschichte daran.
Also sie versucht praktisch mit einem radikal anderen Ansatz, also sozusagen einem feministischen Ansatz, auch einen Internetstar oder ein Social Media
zu werden. Sie will ein Good Influencer werden, genau. Aber das ist die Geschichte, die die Regisseurin und Drehbuchautorin Lilly Tautfest hier festgelegt hat. So gut ihre Motivation ist, so gut ihre Beweggründe sind, das zu machen, begibt sie sich natürlich selber dadurch, dass sie auf Teufel komm raus Followerinnen kriegen will, in diese Tretmühle der Aufmerksamkeitsindustrie und muss das Spiel mitspielen und beginnt mehr und mehr sich selbst zu verkaufen dabei und versucht zwar ihren Rücken gerade zu halten als Feministin, nennt sich halt Femifotze und baut so eine Brand auf. Aber so zwischen Sex-Positivity und Selbstausbeutung ist ein schmaler Grat. Und das macht die Lilly Tautfest, wie ich finde, sehr interessant, wie sie diese Charaktere zeichnet. Nämlich gespielt von Lia von Bara, die Donna spielt. Eine wahnsinnig gut wütende Feministin, wie ich finde. Lukas Sperber spielt dieses misogyne Arschloch. Dazwischen steht dann noch ihr Ex-Freund, gespielt von Lukas Hohenöfel, der so ein bisschen vermittelt, weil der sich ein bisschen auskennt mit Social Media.
Und es gibt noch eine wichtige Figur, das ist die Mitbewohnerin, so eine genderfluide Person. Weiß ich gar nicht, habe ich nicht nachgeguckt.
Ist eine Transperson, so, die gibt es wirklich.
Eine Transperson,
ich habe jetzt tatsächlich auch den Namen, habe ich wieder vergessen. Aber
also mit der lebt sie sozusagen zusammen, die Hauptfigur, und mit der diskutiert sie auch relativ viel von ihren Aktivitäten.
Ja, wie findest du es? Weil also an der Figur beginnt eigentlich meine erste Kritik, aber was findest du daran gut oder schlecht?
Also ich muss sagen, ich habe nicht mehr als zwei Folgen geschafft. Ich wollte eigentlich noch weiter gucken.
Und das bei 20-minütigen
Folgen? Nee, weil mich die Serie so genervt hat.
Naja.
Also ich fand das alles sehr behauptet und sehr artifiziell.
Ja.
Also ich habe nie, wir haben ja neulich, also es ist ja praktisch so eine junge ARD-Mediathekenserie und wir haben ja über eine andere junge Mediathekenserie in der letzten Folge gesprochen, über 30 Tage Lust, wo all das, was hier versucht wird, extrem gelungen ist, also authentische Charaktere, authentische Situationen. Und ich finde an dieser Serie, die einen sehr interessanten Ansatz hat, überhaupt nichts authentisch. Weder die Figuren noch das, was sie tun und was sie sagen. Und ich habe dann natürlich gesagt, scheiße, du bist als alter weißer Mann natürlich eine sehr schlechte Person, um das irgendwie zu kritisieren. Und man will ja auch generell keine jungen Filmemacherinnen oder sowas, die jetzt da irgendwie Dings ihr Projekt am Start haben, in die Tonne treten. Aber ich Also mich hat das irgendwie richtig genervt, die Serie.
Ah ja, nee, genervt hat es mich nicht. Ich finde Lia von Blara toll. Sie spielt diese Wut herausragend, finde ich.
Das ist die Schauspielerin. Das ist
die Schauspielerin.
Ich fand sie schlecht.
Echt?
Ja.
Die finde ich sehr glaubhaft. Ich meine, was du sagst, das ist halt, die ist sehr umstritten. Also die polarisiert diese Serie. Es gibt wenige Leute, die sie richtig geil finden. Es gibt wenige, die sie richtig scheiße finden. Ich finde, die erste Folge ist sehr gut aufgebaut. Ich finde so ihre Entwicklung hin in diese Wut hinein, wo sie halt merkt, dass sie Resonanz auf das bekommt, was sie macht, dass sie sich erst, sie funkt erstmals ins Internet, kriegt von irgendwem eine Flasche Shampoos zugeschickt, köpft die mit ihrer Mitbewohnerin und sagt, so schmeckt also Fame. Und das ist genauso dieser Punkt, an dem man merkt, so jetzt, daran orientiert sich jetzt der weitere Handlungsverlauf. Ich finde den Vergleich mit 30 Tage Lust ein bisschen gemein, weil das hier ist tatsächlich, das ist eine Groteske hier. Und es soll auch eine Groteske sein. Also es ist durch und durch eine Comedy. Und auch wenn 30 Tage Lust komödiantisch, also leicht angesetzt war, ist es bestenfalls das, was man mit diesem fürchterlichen Begriff Dramedy bezeichnet, also eine Tragikomödie oder sowas. Es ist sehr, sehr stark in der Realität verfestigt. Das hier soll tatsächlich drüber gehen. Und das, manchmal geht es zu viel drüber. Da bin ich total mit dir, stimme ich total mit dir überein. Sowas. Aber ich finde, trotzdem ist sie kurzweilig und aussagestark. Und das ist das, was mich daran.
Ich hätte halt diese guten Ideen, die da drin stecken, der Grundplot ist wirklich total interessant. Die hätte ich gerne besser umgesetzt gesehen. Also ich finde ja, wir haben ja immer wieder mal auch dieses Thema des deutschen Klamauks. Also wenn jetzt deutsche Formate versuchen, lustig zu sein, sind sie ja gern mal so drüber auf so eine unangenehme Art. Das nennt man dann deutschen Klamauk. Und das hat eine ganz alte Tradition hier in diesem Land. Und interessant ist doch tatsächlich, dass junge FilmemacherInnen auch jetzt sagen, wir machen auch Klamauk. Und ich finde diese satirische Ansatz, der da hier in diesen Szenen drin sitzt, das ist chargieren, was die Frau da macht.
Nee, chargieren finde ich nicht. Ich finde, es ist tatsächlich drüber und das Klamauk muss ja auch nicht, also es gibt ja auch Klamauk ist ja nicht per se erstmal ein negativer Begriff, wenn du dich auf diesen Klamauk einlässt und ziehst es durch. Also Stichwort Screwball-Comedies der früheren Jahrzehnte.
Das ist kein Klamauk. Screwball-Comedy ist kein Klamauk.
Nee, aber du kannst eine Screwball-Comedy klamaukig machen und trotzdem ist sie unterhaltsam. Okay. Sowas, ja. So diese Doris Day-Geschichten oder sowas, waren mega klamaukig, aber haben trotzdem irgendwie einen eigenen Charme entwickelt. Das finde ich nicht grundsätzlich falsch, aber es ist tatsächlich so, dass sich diese Serie auf ihre Figuren nicht immer verlässt. Also auf die Charakterstärke ihrer Figuren verlässt und dass sie sie ein bisschen zu stark schlingern lässt in dem, was sie machen. So, also so der, dieser Lukas, nicht Lukas, wie heißt der, der Pickup-Artist, ja. Pascal, der macht eine komische Wendung durch. Der kriegt plötzlich so, obwohl er so wirklich ein richtiges Arschloch ist zu Beginn, wird er sehr nachdenklich. Das kaufe ich ihm nicht ab, diese Nachdenklichkeit. Ich kaufe auch der Donner nicht ab, dass sie irgendwie schon in der zweiten Folge oder sowas sich dazu überreden lässt, für Klicks in so einer Art Softporno teilzunehmen und sowas. Das ist alles, da wird sehr viel überdreht und sehr viel überspitzt und sowas. Trotzdem finde ich, gucke ich der Lia von Blara sehr, sehr gerne zu in ihrer Rolle. Ich stimme aber auch mit ihr wirklich zu 100% überein und ich bin wirklich auch der Meinung, dass man solchen Typen wie dem Pascal mehr als in die Eier treten muss und sowas. Deswegen bin ich bin einfach sehr auf ihrer Seite. Ich bin auch ambivalent, ich bin gespalten, was die Serie betrifft. Mich hat sie gut unterhalten, ich habe sie gerne geguckt, sie war sehr unterhaltsam, die erste Folge war toll, danach baut sie ab. Diesmal gebe ich keine 5 Sterne.
Sondern?
So 4 würde ich ihr geben.
Also bei mir gibt es für die gute Idee 2 Sterne.
Das ist aber krass, dass du Turmschatten gibst du 3 und dem gibst du 2. Absolut. Das ist ja echt.
Ich muss vielleicht doch nochmal ein Zitat loswerden. Und zwar, ich habe mal geguckt und eine junge Kollegin von mir, die ist wirklich weiblich und jung, Luisa Paulin, also von Teleschau, der Mediendienst, die hat den Text, die Kritik zu dieser Serie für unseren Pressedienst geschrieben. Und sie schreibt, der in Anführungszeichen satirische Zugriff verkommt leider oft zu einem satirischen Fehlgriff. Man muss sich bei vielen Dialogen fremdschämen. Die holprige Sprache verhindert größtenteils die emotionale Verbindung zu den Charakteren. Außerdem ist die Charakterisierung der Figuren, vor allem von Hauptfigur Donna, geradezu eine Reproduktion von Stereotypen. Sie hat kaum bezeichnende Charaktereigenschaften, abgesehen davon, dass sie sich ihre Achseln nicht rasiert, ihr Gesicht nur mit Wasser und Seife wäscht und körperlich vor Make-up-Pinseln zurückschreckt. dann muss sie ja Feministin sein. Naja, dem Zeitalter des Feminismus, welches Donna in der ersten Folge ausruft, tut diese Serie keinen großen Gefallen. Und wie gesagt, das ist von einer jungen Frau geschrieben.
Ich hätte nur gar nichts zu sagen, ob es eine junge Frau ist. Also ist sie Feministin? Ist sie? Also nee, das hat mir, du hast mir gerade heute von deinen Nachbarn erzählt, die mit 30 auch schon älter sind als
die sich ständig über Lautstärke beschweren.
Genau. Ja. Mhm. Nee, das ist also das. Na klar, ich akzeptiere diese Kritik auch und ist auch einer meiner besten Tresenfreunde. Yannick hat auch gesagt, er fand sie doof und hat nach 2-3 Folgen oder sowas abgeschaltet. Der selber queer ist und sich gut auskennt in dieser Blase. Aber ich fand trotzdem, ich habe mich total in Lia von Lara festgebissen und ich verfolge einfach gerne ihre Wut, die sie halt einerseits zu kanalisieren versucht und andererseits aber auch scheitern lässt an dieser neuen Bubble.
Das ist wahrscheinlich einfach an dieser Hauptfigur, die natürlich auch fast in jeder Szene im Bild ist, da scheiden sich wahrscheinlich einfach die Geister. Ja, also total. Ich mag die nicht und das liegt nicht daran, das liegt nicht an ihren Positionen. Es liegt an der Figur, die überzeugt mich einfach nicht und du magst sie oder du kannst was mit ihr anfangen und ja, wahrscheinlich muss man selber reingucken und zu festzulegen, auf welcher Seite man ist.
Ja, aber das ist das Beste, was wir in diesem Podcast machen können, dass wir aus der Perspektive zweier verschiedener Sichtweisen auf diese Serie empfehlen. Schaut mal rein und macht euch euer eigenes Bild, weil das ist ja auch, geht ja auch schnell. Man kommt ja auch, wenn man sich, also vielleicht nicht 2 Folgen, sondern so 3-4 gönnt. Ich meine, das ist eine Folge 40, 120, das ist halt immer noch relativ wenig. Das ist ein Spielfilm, den man sich da anguckt und kommt da halt irgendwie dadurch aber rein in dieses, in diesen Kosmos. Man kann sich sein eigenes Bild machen.
Also was ich ganz gut fand an der Serie ist, dass du, also jedenfalls die kurze Strecke, die ich gesehen habe, dass man so verschiedene Mechanismen der Social Media Arbeit, also was kann man denn tun, weil sie wird ja dann beraten von ihrem Ex-Freund, wie kann man also sozusagen Klicks generieren, wie kann man Erfolge erzielen in diesem Social Media Battle, da kann man so ein bisschen was erfahren, damit tun sich die Autorinnen auseinandersetzen. Das kann ja auch sein, dass das in den weiteren Folgen, die dann noch kommen, die ich nicht gesehen habe, dann noch ein bisschen in verschiedene Richtungen
unbedingt,
geht. Ich weiß es nicht, weil in der zweiten Folge ist sie ja in so einem Art Studio, wo ganz viele so Influencer gerade ihren Kram aufnehmen.
Wo auch alle ihren Content, alle filmen sich live, ist natürlich Quatsch.
Alle sitzen nebeneinander auf 16 Quadratmeter, also das, so könnten wir noch nicht mal unseren Podcast aufnehmen, sondern dann hätten wir ständig
spinnen
die Stimmen des anderen.
Alle am Spinnen wie bescheuert und dann siehst du immer so in kleinen Splitscreens, siehst du die Followerinnenzahlen eingeblendet und sowas. Das ist natürlich Quatsch, aber es ist halt auch, es nimmt ja auch Bezug auf unsere Kommunikation im Social-Media-Zeitalter und persifliert das auch ein bisschen. Und deswegen ist es legitim, das zu überspitzen. Aber es ist schon manchmal drüber, das stimmt.
Ja, gut. Haben wir eine recht emotionale Folge heute gehabt, Jan, oder?
Ich bin immer emotional.
Bei dir sind ja die ganzen Sachen irgendwie nicht deine Cup of Tea. Dann irgendwie haben wir hier diese Influencer-Serie, die ich ganz schlimm finde und die ganz gut. Also
Naja, wir haben aber bei Zeitverbrechen
sind wir beide auf einer Linie. Das sollte man sich wirklich angucken. Dafür lohnt sich auch ein RTL Plus.
Dafür lohnt sich sogar unser Podcast.
Abo. Genau. Ja, damit würde ich sagen, sind wir für heute durch. Unsere nächste Folge könnt ihr jetzt wieder in 14 Tagen hören, am 29. November. Und bitte nicht vergessen, bewertet uns am liebsten natürlich positiv bei Spotify, Apple Podcast und allen anderen Podcast-Playern, über die ihr uns hört. Ihr wisst, ich sage das immer wieder, aber es ist halt einfach eine sehr wichtige Aktion. Unser Podcast ist ja werbefrei und das ist unsere Währung, mit der wir noch ein bisschen wachsen können. Mehr HörerInnen. Ansonsten könnt ihr uns schreiben, fernsehpodcast@web.de, und wir freuen uns darauf. Ja, jetzt geht wieder die Auswahl der nächsten Themen los. In 14 Tagen haben wir schon was? Nee, verraten tun wir noch nichts.
Nee, verraten nichts. Haben tun wir schon was. Ich bin gespannt.
Super. Bis zum nächsten Mal, ihr lieben Leute da draußen.
Schönen Restherbst.
Macht's gut.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.